Ja, Gott, du bist unsere Stärke, du bist unser Leben, du bist der, der uns Leben gegeben hat, der uns immer mehr hineinführen möchte in dieses Leben, wie du es dir vorstellst, in einem Leben unter deiner guten Herrschaft, in einem Leben, ja, gedrängt von deiner Liebe. Und wir bitten dich darum, dass du es wirkst. Danke für das Miteinander hier und dass wir das zusammen lernen dürfen. Danke für den bisherigen Gottesdienst und danke auch für den weiteren Gottesdienst und auch die Predigt jetzt. Und ja, bitte hilf mir da beim Reden, hilf uns allen beim Hören, mit den Ohren, mit dem Herzen, schenk Kraft dazu und lass es deine Worte sein. Wirke du, was dir gefällt. Wir sind angewiesen auf dich, bitten dich um deine Hilfe und danken dir, dass du gerne hilfst. Amen. Ich habe zu Beginn eine kurze Filmsequenz. In dieser Filmsequenz, da ist Jakob zu sehen. Er ist gerade nach Kanaan gekommen. Er ist irgendwo auf dem freien Feld. Und dann kommt ein anderer Mann zu ihm, der in dieser Gegend zu Hause ist oder da auch als Fremder lebt. Auf jeden Fall gibt es da eine spannende Unterhaltung zwischen den beiden, zwischen Jakob und diesem anderen. Diese Unterhaltung hat es nie gegeben, ist nur ausgedacht. Aber es geht da um sehr, sehr vieles, worüber auch die Bibel spricht. Ich denke, ihr werdet es gleich merken, wenn ihr diese Filmsequenz seht. Das ist aus der Serie The Chosen, Staffel 1, Folge 8, davon die ersten 3 Minuten.
Kanaan, 1952 vor Christus.
Das ist hier die Stelle, meine Söhne. Shalom, mein Freund.
Ich kenne dieses Wort nicht.
Wir sagen das so in meiner Familie. Es ist ein Gruß des Friedens.
Davon wirst du hier nicht viel finden, fürchte ich.
Ich bin Jakob.
Ich bin Yassib.
Yassib, ich würde dir was zu trinken anbieten, aber wie du siehst, ist der Brunnen leider noch nicht fertig.
Du hast das Land von Hamus Söhnen gekauft?
Für nur 100 Kesita, ist das zu glauben?
Ich glaube es jedes Mal, wenn die Fürsten dieses Landes wieder jemanden betrügen. Du wirst den Tag verfluchen, an dem du gezahlt hast.
Oh, und was glaubst du, wäre ein fairer Preis gewesen?
Null Kesita, null Ziegen.
Ich habe 12 Söhne, die das Land bestellen und wenn wir erstmal Wasser finden...
Ihr werdet niemals Wasser finden. Ja, der Regen von neulich lässt das Land üppig aussehen, aber das Grundwasser fließt um den Berg herum, nicht an ihm hoch.
Unser Gott kümmert sich um uns.
Dieses Kanaan. Die Götter hier sind nicht freundlich.
Wir werden nicht lange hier sein. Wir sind auf der Durchreise.
Ah, und wonach sucht ihr?
Nach dem Land, das Gott meinem Großvater versprochen hat. Abraham.
Deinem Großvater. Ist dir schon aufgefallen, dass Götter immer etwas versprechen, aber niemals irgendwas davon geschieht?
Manchmal dauert es Generationen.
Ah, wenn du meinst. Also, wie heißt dieser Gott von euch eigentlich?
El Shaddai.
Von dem habe ich noch nie gehört.
Das haben noch nicht viele, aber ich glaube, eines Tages werden sie das.
Ihr habt kein Zuhause? Wo ist der Tempel für diesen Gott?
Er hat keinen Tempel.
Und wo betet ihr zu ihm?
Wir bauen Altäre, wo immer wir sind.
Ihr tragt ihn nicht mit euch?
Nein. Es gibt keine geschnitzten Abbilder von ihm.
Er ist unsichtbar?
Ja. Nun, üblicherweise. Es gab... dieses eine Mal, wo er mir die Hüfte brach.
Danke, danke. Ich habe genug gehört. Von allen Göttern, unter denen ihr wählen konntet, nehmt ihr euch einen unsichtbaren Gott, dessen Versprechen Generationen brauchen, bis sie wahr werden, der euch an seltsamen Orten rasten lässt und dir die Hüfte bricht? Das ist eine seltsame Wahl. Tja, Einwanderer.
Wir haben ihn nicht gewählt.
Vater!
Erwählt.
Wir haben ihn nicht gewählt. Er hat uns erwählt. Und in dieser Szene wird das so super dargestellt. Jakob ist wirklich so froh, dass dieser Gott ihn auserwählt hat. Auch wenn Gott ihm manches abverlangt. Er weiß, was sein Gott allen anderen Göttern voraus hat. Und er ist so froh, dass Gott ihn regiert und kein anderer. Und genau da, wo uns diese Filmsequenz hinführt, genau da machen wir in unserer Predigtreihe weiter. Bei Jakob und wie Gott ihn regiert. Und von dem, was wir da bei Jakob sehen, heute will ich auch uns fragen, wer regiert dich? Regiert dich Gott oder regieren dich andere Götter? Gott versus die Götter. Wer regiert dich? Darum soll es heute Morgen gehen. Dazu noch mal ganz kurz, wer ist Jakob und wo steht er gerade? Einiges kam auch in dem Video vor. Er ist der Enkel Abrahams und der Sohn Isaaks. Gott hatte sie erwählt, mit ihnen zu sein. Hat sie erwählt, ihr Gott zu sein und sie für seinen großen Plan zu gebrauchen, dass ihn irgendwann alle kennenlernen. Sie sind die Gründungsväter des Volkes Israel, Abraham, Isaak und Jakob. Sie sollen lernen, in allem diesem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Das heißt, das musste auch ein Jakob lernen. Er erlebt viele Schwierigkeiten, manche davon hat er auch selbst verschuldet, weil er gesündigt hat, weil er andere betrogen hat. Aber er lernt in all dem, Gott zu vertrauen. Und jetzt in dem Text heute, da ist er noch in Kanaan, da ist er noch in Haran, noch nicht wieder in Kanaan, wie hier in dem Video. Er hat in Haran Familie gegründet. Es war ein großes Chaos, das hatten wir letzten Sonntag. Aber Gott ist mit ihm, mit ihnen, mit der ganzen Familie. Und heute sehen wir, wie Gott Jakob und sein Leben regiert. Es geht um Jakob, es geht um seinen Gott und um Jakobs Lebensweise, die aus seiner Gottesbeziehung folgt. Und es geht um uns und die Frage, regiert dich Gott, regiert dich dieser Gott Jakobs? Und das sehen wir in einem ersten Abschnitt, Jakob und seine Lebensweise. Das Kapitel 1. Mose 30, ab der zweiten Hälfte. Da sehen wir, dass Jakob weiß, okay, Gott will grundsätzlich, dass ich zurück nach Kanaan gehe. Das ist meine Heimat, das ist der Ort, den Gott uns zur Verfügung stellen möchte, den er uns verheißen hat. Er weiß, meine Heimat ist nicht hier in Haran. Mein Platz ist da, wo Gott es sagt, nicht wo ich leben will. Also das weiß Jakob und dann heißt es in 1. Mose 30, in Vers 25, und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, der letzte Sohn, da sagte Jakob zu Laban, seinem Schwiegervater, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe, also zurück nach Kanaan. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst kennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Der Laban, das ist wie gesagt Jakobs Schwiegervater und er ist auch einmal der Hausherr und sein Arbeitgeber. Damals war das eine patriarchale Gesellschaft und da ist es so, da hat der Laban einfach am meisten zu sagen. Deshalb gehört es für Jakob mindestens zum guten Ton, ihn zu fragen, ob er jetzt auch wieder gehen darf. Es gehört zum guten Ton, aber absolut untergeben ist er ihm auch nicht. Auf jeden Fall versucht Laban, den Jakob dann sehr, sehr schmeichelnd umzustimmen. Vers 27. Laban aber sagte zu ihm, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Jakob, weißt du, ich habe durch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Und er, Laban, sagte, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Also er will ihn da behalten. Er weiß, Gott segnet Jakob und davon profitiere auch ich selbst. Jakob da zu behalten, es lohnt sich für ihn auch so sehr. Deshalb ist er auch bereit, Jakob angemessen zu bezahlen. Bestimme deinen Lohn und ich gebe es dir. Jakob ist davon noch nicht so ganz überzeugt. Vers 29. Da sagte Jakob zu Laban, du weißt ja selbst, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh bei mir geworden ist. Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet. Und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Nun aber, wann soll ich auch für mein Haus schaffen? Er sagt, ja, Laban, ich stimme dir voll zu. Gott ist mit mir und davon profitierst auch du. Aber Gott hat mir eine Verantwortung auch für meine Familie gegeben. Also beide wissen und sehen, Gott segnet Jakob. Er bringt den Unterschied in seinem Leben. Laban will daraus einen Vorteil für sich. Und Jakob überlegt, was genau ist denn jetzt gerade der Wille Gottes für mein Leben? Ich habe eine ganz konkrete Bestimmung von Gott. Ich muss auf jeden Fall irgendwann zurück nach Kanaan und muss irgendwann ohne Bevormundung leben und ohne bevormundet zu werden Segensvermittler sein. Das ist meine Bestimmung. Und dann lässt sich Jakob aber erst doch nochmal überreden. Es scheint ihm, dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Vielleicht ist er auch zu unterwürfig, man weiß es nicht vom Text her. Er beharrt jedenfalls nicht darauf, dass sein Wille geschieht. Vielleicht will Gott ihn ja tatsächlich nochmal für Laban arbeiten lassen. Segen kann er da ja auch sein. Und dann muss er halt abwarten, wann Gott selbst das Ganze weiterführt. Also er bleibt doch nochmal da und dann einigen sie sich darauf, Jakob arbeitet weiter als Hirte für Laban. Und sie machen das so, wenn sich die Schafe und Ziegen immer weiter vermehren, dann darf er einen bestimmten Teil davon behalten. Das gehört dann ihm. Und wie genau das aufgeteilt wird, das ist vom Text her nicht ganz klar. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll Jakob alle gestreiften, alle gepunkteten und alle gescheckten Tiere bekommen. Diese Verse überspringen wir mal. Also er soll ja diesen bestimmten Teil bekommen, aber er muss eben bei Null anfangen. Also er bekommt eine Herde von Labern zugewiesen, wo es nur einfarbige Tiere gibt. Und erst alles, was da dann in Zukunft gestreift oder gepunktet ist, das gilt dann als sein Eigentum. Also sie einigen sich darauf, aber Laban gibt ihm direkt erstmal deutlich erschwerte Bedingungen. Eine Herde ohne gepunktete Gestreifte, wo dann am Ende nur das, was gestreift ist, ihm gehört. Und Jakob schafft es da aber trotzdem, oder es wird so geführt, dass er sich trotzdem damit eine große Herde zusammenzüchtet. Ja, auch das ist nicht vom Text her ganz klar, wie das passiert. Er benutzt da verschiedene Methoden. Es klingt auch wie ein Tricks. Und ich glaube, an manchem davon ist auch was dran, was er da macht. Bei anderen ist es eher Zufall, dass er dadurch reich wird, beziehungsweise es fällt ihm von Gott zu. Gott führt das so. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels in Vers 43, nachdem er da eben mit den Schafen und Ziegen zugange war, sie gehütet hat und geguckt hat, dass sie gut wachsen, heißt es ganz am Ende in Vers 43, und der Mann Jakob breitete sich mehr und mehr aus und er bekam viele Tiere, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Also seine Herde wird immer größer. Er wird reich dadurch, sodass er sich auch andere Sachen dazu kaufen kann. Und vom Kontext her ist eben klar, Gott ist derjenige, der das führt. Gott lässt ihn reich werden. Gottes Segen ruht auf ihm. Jakob weiß das, Laban weiß das auch. Seine Entscheidung, nochmal da zu bleiben, hat sich offensichtlich gelohnt. Die Herde wächst. Und dann ist aber der Zeitpunkt gekommen, da soll Jakob jetzt nach Kanaan zurückgehen. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, Kapitel 31, Vers 1. Und er, Jakob, hörte die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah das Gesicht Labans und siehe, es war ihm gegenüber nicht wie früher. Dann Vers 3, und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, ich werde mit dir sein. Also jetzt ist der Zeitpunkt Gottes gekommen. Jetzt sagt er, Jakob, geh.
Und er sagt ihm auch, und ich werde mit dir sein.
Jakob lässt sich von Gott führen. Er gehorcht ihm. Davor bespricht er das Ganze aber noch mit seinen Frauen, mit Rahel und mit Lea. Was meint ihr denn dazu? Er nimmt sie damit rein in seine Gedanken, in das, was er mit Gott erlebt hat, was Gott ihm gesagt hat. Für sie ist es ja ein noch viel größerer Schritt als für ihn, weil sie verlassen ihre Heimat, den Ort, wo sie aufgewachsen sind. Für sie ist es ihr Zuhause. Sie würden es verlassen, wenn sie gehen würden. Jakob achtet darauf, dass er sie auch gedanklich und emotional abholt und mitnimmt. Also, was sagt er ihnen? Vers 4, da sandte Jakob hin und rief Rahel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren. Und er sagte zu ihnen, ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht wie früher ist. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Er erklärt dann ihnen noch ein bisschen, wie das wohl abgelaufen ist mit dieser Viehzucht und dass Laban da noch mal, auch noch mal ein bisschen rumgetrickst hat und irgendwie diesen verändert hat, was sie abgemacht hatten. Das erzählt er ihnen ein bisschen und dann Vers 11 spricht er dann von seinem Gott, wie Gott eingegriffen hat. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob. Und ich sagte, hier bin ich. Und er sprach, erhebe doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen und gestreift, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Also er bezieht sich da nochmal auf diese Viehzucht. Dann sagt er weiter, der Engel Gottes zu Jakob, ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Das also erzählt Jakob alles seinen Frauen. Er sagt ihnen, das und das hat Gott mir gesagt, so und so steht es gerade zwischen Laban und mir. Was meint ihr denn dazu? Und die Antwort der Frauen könnte klarer nicht sein. Vers 14, da antworteten Rahel und Lea und sagten zu ihm, haben wir noch einen Anteil und ein Erbe im Haus unseres Vaters? Haben wir ihm, dem Laban, nicht als Fremde gegolten? Denn er hat uns verkauft und hat sogar unseren Kaufpreis völlig verzehrt. Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Also auch sie als eigene Töchter wurden von Laban nie gut behandelt. Und da sagen auch sie, da folgen wir doch lieber Gott und seinen Plänen für unser Leben, als dass wir hier bei unserem Papa bleiben, dem wir eh nie viel wert waren. Und so passiert es, Jakob, sein ganzer Clan, sie ziehen los Richtung Kanaan. Vers 17, da machte Jakob sich auf und hob seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele und trieb all sein Vieh weg und all seine Habe, die er erworben, das Vieh seines Eigentums, das er in Paddan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak in das Land Kanaan zu kommen. Er packt alles ein und macht sich auf. Laban aber war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Also er ist nicht da. Da stahl Rahel den Teraphim, der ihrem Vater gehörte. Und Jakob täuschte Laban, den Aramäer, weil er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er floh, er und alles, was er hatte, und er machte sich auf und setzte über den Strom, den Euphrat, und richtete sein Gesicht auf das Gebirge Gilead. Also Gott wollte, dass sie zurückziehen. Und sie machen es, packen alles ein und ziehen los. Es war vielleicht nicht ganz die feine Art, dass sie es heimlich machen, aber wer weiß, was Laban dann noch gemacht hätte, wenn er es erfahren hätte oder wenn sie sich verabschiedet hätten wollen. Auf jeden Fall merkt Laban dann erst 3 Tage später, dass sie weg sind. Er zieht ihm hinterher, holt ihn auch 7 Tage später ein und bevor es zur Konfrontation zwischen den beiden kommt, heißt es in Vers 24, Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich davor, dass du mit Jakob nichts anderes als freundlich redest.
Also Gott selbst greift ein. Er beschützt Jakob und warnt Laban, ihm irgendwas Böses anzutun. Er soll auf keinen Fall anders als freundlich mit ihm reden und ihm natürlich auch nichts Böses antun, nicht unfreundlich auch handeln. Gott greift ein und beschützt den Jakob vor Laban. Soweit erstmal dieser Text. Was haben wir bis dahin gesehen? Inwiefern regiert Gott Jakob? Wir haben gesehen, Jakob lässt sich von ihm prägen und von ihm gebrauchen. Jakob ist bereit, für Laban zu arbeiten. Und er ist dabei demütig und er ist fleißig. Er ist einfach ein zuverlässiger und einsatzbereiter Arbeiter. Er hat diesen Wesenszug von Gott. Und Jakob hat Geduld. Er kann warten. Er folgt Gottes Zeitplan und lässt sich von ihm führen, auch wenn es weiter harte Arbeit für ihn bedeutet, wenn es Schwierigkeiten für ihn bedeutet. Wenn es für ihn bedeutet, dass Sachen anders laufen, als er sich erstmal vorgestellt hat, als er sich es vielleicht gewünscht hat. Und wir sehen, wie Gott über Jakob regiert, daran, oder dass er auch dazu gehört, im Zweifel greift sein Gott auch einfach mal ein. Er beschützt Jakob, er beschützt diejenigen, die zu ihm gehören. So regiert Gott über Jakob und Jakob lässt ihn über sich reagieren. Wie ist das bei dir? Lässt du dich von Gott führen, von ihm regieren? Fragst du nach seinem Willen im Alltag, bei alltäglichen Entscheidungen? Ist dein Umgang mit anderen von ihm geprägt? Deine Arbeitsmoral, ist die von Gott geprägt? Vertraust du darauf, dass er auch bei dir einfach mal eingreift und er übernatürliche Dinge geschehen lässt? Er kann das und er tut das auch. Bist du aber auch bereit, einfach treu deinen Dienst zu tun? Und auch in Schwierigkeiten auf Gottes Zeitplan zu warten, auch ohne dass alles so läuft, wie du es gerne hättest. Regiert Gott über dich? Das ist die Frage, die ich dir und mir stellen möchte. Regiert dich Gott? All das gehört dazu, wie Gott uns regiert. Regiert dich Gott oder regiert dich etwas anderes? Bei Jakob sehen wir, bei einigen Dingen hier, dass er sich von Gott regieren lässt. Und all das merken wir uns mal, kommen dann nachher nochmal drauf und schauen jetzt aber erst nochmal genauer auf das, was Laban hier dann tatsächlich tut. Und wir fragen uns auch da, wer ist denn Labans Gott? Und wie sieht sein Lebensstil aus? Wie sieht seine Lebensweise aus? Beziehungsweise nach dir und mir gefragt, regieren dich andere Götter? Bei Laban hatten wir ja schon gesehen, dass er Jakob unbedingt da behalten will. Und dann zieht er ihn deshalb auch hinterher. So auseinandergehen, das geht für ihn nicht. Er holt ihn ein und dann stellt er ihn zur Rede. Und da sehen wir weiter, was Laban für einer ist und was ihm wichtig ist. Vers 25. Und Laban erreichte Jakob, als Jakob sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen hatte. Und auch Laban schlug es mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead auf. Und Laban sagte zu Jakob, was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tamburin und Zither. Und du hast mich nicht einmal meine Söhne oder meine Enkel und meine Töchter küssen lassen. Nun, du hast töricht gehandelt. Es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Das sagt er ihm alles. Es stecken gleich mehrere Vorwürfe drin. Jakob, du hast dich einfach so davon gemacht. Das geht nicht. Es sind keine freundlichen und keine demütigen Worte. Nur du hast was falsch gemacht. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass auch er seinen Teil dazu beigetragen haben könnte. Und er ist auch vollkommen überzeugt, dass er im Recht ist. Ich hätte ein großes Abschiedsfest für euch gemacht. Mit Freude, mit Musikinstrumenten hätte ich euch verabschiedet, Vers 27. Er sagt das mit so einer Überzeugung, ohne mal zu reflektieren, ob er das wirklich gemacht hätte. Auf jeden Fall hätte er das gemacht, ist doch klar. Seine Töchter, die haben über ihn ganz andere Sachen gesagt. Die lassen da Zweifel dran erheben, dass er das gemacht hätte. Wir waren für ihn wie Fremde, haben sie gesagt. Also geliebt gefühlt haben wir uns von ihm nie. Er hat sich nie für unser Wohl interessiert. Also ich glaube eher, dass er hier prahlt und heuchelt und er es aber auch gar nicht merkt. Also ich glaube nicht, dass er ein Abschiedsfest für sie gemacht hätte. Und dann droht er ihm auch immer noch so ein bisschen. Schau in diesem letzten Vers, Vers 29. Also hör mal, Jakob, eigentlich würde ich dir jetzt noch übel mitspielen, wenn nicht dein Gott eingegriffen hätte und sich vor dich gestellt hätte. Das ist wie auf dem Pausenhof, wenn einer von der harten Sorte sich ein Opfer aussucht, kommt auf ihn zu, stellt sich vor ihn hin, und dann kommt aber im letzten Moment noch der große Bruder, der noch stärker ist und sich dazwischen stellt. Dann sagt er vielleicht, wenn du meinen kleinen Bruder verprügeln willst, dann bekommst du es mit mir zu tun. Also da kann der Schlägertyp kann da eigentlich nur abdampfen. Vielleicht zischt er da noch hinterher. Beim nächsten Mal ist dein großer Bruder nicht mehr da. So als kleiner Bruder fühlt man sich da auf jeden Fall geschützt und geliebt von seinem großen Bruder, aber man weiß, der andere hat immer noch was gegen mich. So ähnlich ist das hier. Und dann kommt noch ein letzter Vorwurf von Laban. Also hat alles diese Sachen vorgebracht und dann, Vers 30, du hast meinen Hausgott gestohlen, diesen Teraphim, du hast ihn gestohlen. Schaut Vers 30. Nun denn, du bist nun einmal weggegangen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Also ein bisschen konnte ich es dann bis hierhin auch noch verstehen. Und dann der letzte Vorwurf, warum aber hast du meinen Gott gestohlen? Also damit bist du wirklich zu weit gegangen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Den Hausgott wegnehmen, das geht einfach nicht, Jakob. So ein Hausgott oder ein Teraphim, wie er vorher genannt wurde, so einen Hausgott bei sich zu haben, das war damals völlig üblich. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, so ähnlich könnt ihr das ausgesehen haben. Es war eine kleine Figur aus Holz, aus Ton oder Stein oder aus Metall. So eine kleine Figur, die man irgendwo im Haus aufgestellt hat, in einer kleinen Nische oder in einem extra Schrein, den man dafür gebaut hat. Und man dachte sich, mit dieser Figur ist dieser Gott, der da abgebildet wird, ist dieser Gott immer bei uns. Wenn diese Figur da ist, beschützt er uns, er segnet uns. Hinter dieser Figur steht eine reale göttliche Macht, mit der wir verbunden sein müssen. Bei diesem Hausgott, da können wir beten oder ihm was opfern und dann geht es uns gut. Und damals glaubten die meisten Leute auch an mehrere Götter. Wahrscheinlich tut das Laban auch. Für ihn ist sein Hausgott genauso real wie Jakobs Gott. Jakobs Gott segnet Jakob und dadurch auch ihn. Und sein Hausgott hilft ihm aber auch, vielleicht bei anderen Sachen oder viel direkter ihm. Alles, was ihm nützt, das nimmt der Laban mit. Ob es nun Jakobs Gott ist oder ob es sein Hausgott ist oder auch noch ein anderer, er nimmt alles mit. Und wenn Jakob wegzieht, dann verliert er den Segen von Jakobs Gott und er verliert auch noch seinen Hausgott, weil der ist jetzt weg. Und er kann ja auch nur bei Jakob sein, weil Jakob jetzt gerade gegangen ist. Das ist der Vorwurf. Du hast ihn gestohlen. Und dann antwortet Jakob generell auf seine Vorwürfe und er gestattet ihm auch, bei seinen Sachen nach seinem Hausgott zu suchen. Vers 31. Da antwortete Jakob und sagte zu Laban, ja, ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du würdest deine Töchter von mir reißen. Doch bei wem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben. Untersuche hier vor unseren Brüdern, was bei mir ist, und nimm es dir.
Jakob aber wusste nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Und dann fängt Laban an, ihn zu suchen. Vers 33. Da ging Laban in das Zelt Jakobs und in das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Mägde und fand nichts. Und er kam aus Leas Zelt und ging in das Zelt Rahels. Spannung steigt. Rahel aber hatte den Teraphim genommen und hatte ihn in den Kamelsattel gelegt und sich draufgesetzt. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wo er ist. Und Laban tastete das ganze Zelt ab und fand nichts. Da sagte Rahel zu ihrem Vater, mein Herr, zürne nicht, dass ich nicht vor dir aufstehen kann, denn es geht mir nach der Weise der Frauen. Also sie hat ihre Tage. Und er durchsuchte alles und fand den Teraphim nicht. Er sucht den Teraphim und er findet ihn nicht. Er sucht vergeblich danach, war so nah dran, aber findet ihn letztendlich nicht. Und damit zeigt sich, was sein Hausgott für ein Gott ist. Vor allem auch im Vergleich zu Jakobs Gott, zu dem lebendigen Gott. Labans Hausgott ist schwach. Labans Hausgott kann ihn nicht retten, sondern er muss gerettet werden. Er sollte ihn vor so etwas wie Einbrüchen und Diebstahl schützen. Und er wird selbst gestohlen. Er kann nicht auf sich aufmerksam machen. Er wird einfach irgendwo hingelegt und da bleibt er liegen. Laban sucht vergeblich seinen Gott. Und letztlich sucht er vergeblich bei seinem Gott Dinge, die er ihm niemals geben kann. Labans Gott kann nichts. Er ist genauso abhängig von Laban wie Laban von ihm. Laban versucht reich zu werden. Und er versucht, Leute zu kontrollieren. Auch das will er, auch das sucht er. Aber er wird weder zufriedenstellend reich, wie viel er hat, das wissen wir gar nicht, noch gewinnt er seine Leute wirklich für sich. Er hat schon auch einige Leute bei sich, die da ab und zu erwähnt werden. Seine Söhne, Verwandte, irgendwelche Arbeiter. Aber ihre Beziehung ist keiner Erwähnung wert. Ihre Beziehung wird an keiner Stelle erwähnt. Sie jagen zusammen nach Erfolg und eigenem Vorteil, aber bringen tut ihnen das wenig. So ist Labans Leben. Die ständige Suche nach Glück. Der Wunsch, das irgendwie festhalten zu können. Das, was ihm dabei hilft, alles, was ihm dabei hilft, ist ihm willkommen. Egal welcher Gott, egal welche Menschen, egal welche Methoden, das, was ihm dabei hilft, ist ihm willkommen. Laban ist von verschiedenen Göttern regiert. Und letztlich regiert damit sein Herz über ihn, ohne dass er mal fragt, ist das überhaupt richtig, danach zu suchen, danach zu verlangen, mit der und der Methode, mit dem und dem Gott. Bringt mir das überhaupt das, was ich letztendlich suche? Er ist dem, was sein Herz wünscht und für gut hält, völlig ausgeliefert. Er ist gefangen in sich selbst. Und er weiß nicht, welche Freiheit der lebendige Gott ihm geben könnte. Und so ist das auch bei uns manchmal. Timothy Keller hat mal gesagt, unser Herz ist eine Götzenfabrik. Da kommen immer wieder Sachen in unser Herz, die den Platz Gottes einnehmen wollen. Das sind neben Gott eben auch andere Sachen, die uns regieren können. Und das ist dann ein Götze. Ein Götze muss nicht aus Holz oder Stein sein. Ein Götze ist alles, woran wir unser Herz hängen. Alles, was uns so sehr beschäftigt, uns mehr vereinnahmt, als es das tun sollte. Das ist ein Götze. Es ist auch das, was wir letzte Woche hatten, bei Rahel und Lea. Sie wollen beide so sehr etwas. Wenn ich doch nur das und das hätte, dann wäre ich glücklich. Und da kann so vieles in unserem Leben zum Götzen werden. Oft erkennt man, ob etwas ein Götze ist. Man erkennt es daran, wie intensiv man eine Sache verfolgt oder betreibt. Da ist zum Beispiel der Gott der Sicherheit. Meinst du zum Beispiel, alles absichern zu müssen? Wie viele Versicherungen hast du?
Und es ist voll okay, sich Gedanken über die Zukunft zu machen und dabei auch zu überlegen, was einem Sicherheit gibt. Ich glaube, Gott gibt uns eine Verantwortung, weise zu planen. Aber wenn du alles absichern willst, dein Haus, dein Auto, deine Gesundheit, deine Familie, deine Zähne, dieses Unvorhersehbare, jenes Unvorhersehbare, wenn du alles absichern willst oder extrem viel absichern willst, dann könnte es sein, dass Sicherheit dich mehr regiert als Gott, bei dem man öfter auch mal ein Wagnis eingehen muss. Dein Leben ist nicht sicherer, wenn du 20 Versicherungen hast. Oder es gibt den Gott der Freude und der Unterhaltung. Und auch da ist es gut und richtig und sinnvoll, schöne Dinge aus Gottes Schöpfung zu gebrauchen und zu genießen. Aber wenn du jeden Tag in der Woche brauchst oder du jeden Urlaub brauchst, um deinen Hobbys nachgehen zu können, könnte es dann vielleicht sein, dass Freude dich mehr regiert als der lebendige Gott, bei dem es nicht immer um irgendwelche Hochgefühle geht. Also versuchst du, möglichst viele Quellen der Freude zu haben? Oder wie viel Geld gibst du für dein Hobby aus? Wie viel denkst du darüber nach? Dienst du vielleicht mehr deinem Hobby, als dass du diese schöne Sache dir dienen lässt? Unser Herz ist eine Götzenfabrik. Und es können noch ganz andere Sachen sein, die sich darin breit machen. Da kommen immer wieder Sachen hoch. Und nur Gott kann uns da immer wieder rausholen. Wir brauchen die ständige Reinigung durch ihn, durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die ständige Berieselung mit Gottes Wort und mit dem Evangelium. Und wir müssen beim Beten ständig ehrlich werden vor ihm und sein Licht auch die verborgenen Sachen in unserem Herzen aufdecken lassen. Nur so, wenn wir Gott über uns regieren lassen, wenn wir ihn an uns arbeiten lassen, nur so wird die Götzenfabrik kleiner und weniger attraktiv, sodass ihre Produkte immer weniger unser Leben regieren. Und dazu soll auch der letzte Punkt uns nochmal helfen, beide Götter, beide Lebensstile direkt miteinander zu vergleichen. Wie schneiden sie gegenseitig gegeneinander ab? Gott versus die Götter. Und dazu schauen wir uns noch kurz an, wie Jakob hier schlussendlich dann noch reagiert. Weil ihm platzt jetzt der Kragen. Laban wirft ihm so viele Sachen vor. Auch, dass er seinen Hausgott gestohlen hat. Und für Jakob muss das ja wirklich eine völlig unbegründete Anschuldigung sein. Er hat diesen Hausgott nicht bei seinen Sachen. Was soll er auch damit? Dass Reila ihn hat, weiß er ja nicht. Auf jeden Fall zeigt Jakob jetzt, dass er durchaus auch seine Meinung sagen kann. Klar, ehrlich, aber trotzdem respektvoll. Also was sagt Jakob dem Laban? Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu Laban, was ist mein Verbrechen? Was meine Sünde, dass du so hitzig hinter mir her bist? Da du alle meine Sachen durchtastet hast, was hast du gefunden von allen Sachen deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brüder und deine Brüder, sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutter Schafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren und die Witter deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht, ich habe es ersetzen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag, mochte es gestohlen sein bei Nacht. So erging es mir. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. 14 Jahre habe ich dir für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen.
Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Also es platzt aus Jakob heraus. Laban, was habe ich dir eigentlich getan? Schau noch mal genau hin. Ich habe so viel für dich gearbeitet. Du hast so sehr von mir profitiert. Und du hast mich mehr als einmal betrogen. Und ich habe es dir nicht übel genommen. Und alles, was er hier aufzählt, zeigt nochmal, wie treu er ist und wie fleißig. Und es zeigt, dass er das wegen seinem Gott ist. Er hat ausdauernd gearbeitet, hingebungsvoll, auch egal bei welchem Wetter. Er wusste, dass er seinen Beitrag zu leisten hat, dass nichts einfach so kommt. Und gleichzeitig weiß er, ich bin so abhängig von Gott. Nur wegen ihm habe ich was. Schaut, was er in Vers 42 gesagt hat. Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen. Und damit meint er nicht nur, dass Gott das gesehen hat, er hat es angesehen. Er hat sich darum gekümmert. Er hat sich um mich gekümmert. Es ist seine Gnade, dass ich etwas habe. Es ist seine Gnade, dass er meine Arbeit, meinen Einsatz so belohnt hat. Und auf diese ganze Sache antwortet Laban nochmal. Und es ist eine so kalte Antwort mit so einer verzerrten Sicht. Schaut, was Laban ihm jetzt noch in Vers 43 sagt. Da antwortete Laban und sagte zu Jakob: Die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne. Und die Tiere sind meine Tiere und alles, was du hier siehst, mir gehört es. Aber meinen Töchtern gegenüber, was könnte ich ihnen heute tun oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Also er bleibt dabei, alles meins. Du hast hier nichts zu melden. Laban kennt keine Gnade. Er hat mit Jakob keine Gnade. Er behandelt ihn nicht mal gerecht. Und er hat auch null verstanden, wie gnädig Gott ihm ist. Laban kennt keine Gnade. Sie machen dann noch ein Bündnis. Darauf will ich nicht mehr eingehen, sondern will direkt nochmal beide Götter und beide Lebensstile miteinander vergleichen. Da ist zuerst Laban. Er hat zwar mehrere Götter, aber er ist trotzdem so festgefahren und so einseitig in dem, was er tut. Für ihn gibt es nichts anderes, als sich selbst um die Sachen zu kümmern. Er kennt nur diesen einen Weg, den Weg eigener Befriedigung, den Weg, dass wir Menschen schon das erreichen, was wir uns vornehmen, den Weg möglichst vieler Götter, den Weg von scheinbar größtmöglicher Sicherheit. Aber es ist ein Weg ohne Gnade, ohne Vergebung. Und ohne echte, tiefe Liebe. Jakob hat nur einen Gott, aber der gibt ihm eine so große Flexibilität und Freiheit. Mal kann Jakob zurückstecken und einfach Unrecht an sich geschehen lassen. Mal kann er aber auch mutig für Gerechtigkeit eintreten. Grundsätzlich ist Jakob treu in dem, was es zu tun gibt, aber er weiß auch, ohne Gottes Segen bringt das alles nichts. Jakob kennt Gnade. Er weiß, was es heißt, ein Betrüger zu sein, aber er weiß auch, was es heißt, betrogen zu werden. Jakob ist gereift. Er lässt sehr tief an sich arbeiten. Er lässt sich führen. Er lässt sich regieren von einem Gott, den er nicht sieht. Laban sieht seinen Gott. Er kann sich sagen, mein Gott ist da. Er kann den anderen zeigen, kann diesen Gott bewundern. Ein Gott, von dem er alles bitten kann, der ihn nicht einschränkt. Ein Gott, er hat einen Gott, den auch die anderen haben, der ihm Frieden mit ihnen bringt. Aber es ist ein ausgedachter Gott. Ein Gott, der nicht wirklich helfen kann. Ein Gott, der, wenn er erstmal gestohlen wird, er einen leer zurücklässt. Wenn du einen Gott willst, der nicht gestohlen werden kann, dann musst du einen unsichtbaren Gott nehmen. wie Jakob ihn hat. Jakob hat einen unsichtbaren Gott, den kann man nicht stehlen. Bei diesem unsichtbaren Gott, Jakobs Gott, dem Gott der Bibel, bei ihm wirst du nicht immer wissen, wie es für dich weitergeht. Aber sein Plan ist am sichersten. Bei ihm musst du dich oft auch anderen unterordnen. Aber er schenkt dir ein Rückgrat, wie du es sonst nirgendwo bekommst. Und er lässt dich viele Sachen lernen, die manchmal auch schwer sind. Aber er heiligt dabei deinen Charakter. Und dein geheiligter Charakter ist mehr wert als ein volles Bankkonto, als Sicherheit oder als körperliche Unversehrtheit. Weil wenn du durch Gottes Schule gehst, dann ruht sein Frieden auf dir. Und dann wird Lohn kommen. Und dann wirst du maximal flexibel sein. Weil du merkst, Frieden oder Sicherheit oder Zufriedenheit oder andere Sachen, all diese Sachen sind nicht nur Sache der Umstände, sondern Sache der Gottesfurcht und des Gottvertrauens und seiner Führung und seiner Regentschaft. Seine Herrschaft ist unsere Freiheit. Wer regiert dich? Regiert dich Gott? Oder regieren dich die Götter? Lass dich von Gott regieren. Mit Jesus hat dieser Gott den Preis für dich bezahlt, um auch über dich herrschen zu können. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist der gnädige Gott, der lebendige Gott, der einzige Gott. Und um nochmal die Anfangsszene aufzugreifen, er ist kein Gott, den wir uns einfach so auswählen, aber er ist ein Gott, der uns erwählt. Er lässt dich so hilfreiche Sachen lernen, weil er aktiv ist und dann auch immer wieder direkt persönlich eingreift. Er will zuallererst dich führen und regieren. Und erst danach die Umstände und die Menschen um dich herum. Und das aber nicht, weil er es weniger kann, sondern auch das aus Liebe und Gnade, weil seine Herrschaft unsere Freiheit ist, weil seine Herrschaft deine und meine Freiheit ist. Amen. Und ich bitte uns aufzustehen, dass ich uns diesen Segen Gottes auch noch einmal zuspreche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.